SRF 1. Halb eins, Rendezvous, die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Eine Stadt in Trümmern und Scherben. Beirut ist am Tag nach der fürchterlichen Explosion schwer verwundet und auf internationale Hilfe angewiesen. Welche Branchen, welche Unternehmen überleben eine zweite Corona-Welle? Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich präsentiert ihre Umfrage. Wenn sich medizinisches Personal bei der Arbeit mit Corona infiziert, die schwierige Suche nach Zahlen, wie groß das Ansteckungsrisiko in Spitälern ist. Und Wladimir Putin und Viktor Orban, kann man sie miteinander vergleichen?
Der Putin ist der Stadtpräsident und dann ist der Orban der Präsident von einem Schrebergartenverein in dieser Stadt, aus russischer Sicht.
In unserer Sommerserie um 1 nähern sich unsere Osteuropa-Korrespondenten den beiden Staatenlenkern an. Im Studio heute Mittag ist Daniel Hofer. Erst war es gestern am frühen Abend nur ein großes Feuer im Hafen von Beirut. Dann erschütterte eine gewaltige Explosion die libanesische Hauptstadt und löste eine Katastrophe aus, wie auf vielen Videoaufnahmen zu sehen ist. Zurzeit gehen die Behörden von mindestens 100 Toten und mehr als 3000 Verletzten aus. Viele Menschen werden vermisst, wurden möglicherweise von den unzähligen Trümmern verschüttet. Rund 250.000 Menschen haben nach Behördenangaben ihr Obdach verloren. Unsere Nahostkorrespondentin Susanne Brunner hat sich in den letzten Stunden ein Bild der Situation gemacht. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, was man heute darüber sagen kann, wie sehr Beirut von der Explosion getroffen worden ist.
Das Ausmaß ist selbst für Beirut, das viele Kriege und Anschläge gesehen hat, wirklich noch nie da gewesen. Ich war gestern Abend fast 6 Stunden in Beirut unterwegs und es gab kaum ein unbeschädigtes Gebäude. Überall zerstörte Geschäfte, Wohnhäuser, Restaurants, Banken, einfach alles. Die Zerstörung betrifft wohlhabendere und ärmere Viertel. Das Wort Katastrophe brauche ich nicht leichtfertig, aber das ist eine Katastrophe für die Stadt, für die Menschen und für das Land.
Libanon liegt wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise am Boden. Die Leute haben kein Geld mehr. Wie gehen die Menschen jetzt mit diesem neuen Tiefschlag um?
Ja, sie wissen schlicht nicht wie. Bis gestern war ja schon die Situation, die Menschen können kaum mehr Geld abheben, auch wenn sie es haben, denn die Banken limitieren, wie viel Geld man abheben darf und die Inflation macht allen zu schaffen. Ich habe gestern mit Leuten gesprochen, deren Geschäfte zerstört wurden. Sie haben keine Versicherung, nicht genug Geld, um wieder aufzubauen. Das Geld reicht ja im Moment nicht mal für das Nötigste. Und nun sind auch noch Banken beschädigt. Zudem war ich mit einer Geschäftsbesitzerin unterwegs. Und wie viele hat sie sehr viel Bargeld in ihrem Safe im zerstörten Büro, weil Banken ja ständig entweder zuhaben oder das Geld, das man abheben kann, limitieren. Und da gibt es natürlich Angst vor Plünderung, denn viele haben Hunger im Land, sind verzweifelt, nun überall offene Geschäfte. Und deshalb hat auch die Regierung für die nächsten 2 Wochen einen Ausnahmezustand verhängt in Beirut. Das heißt, mehr Sicherheitskräfte, um Plünderung zu verhindern. Der Tenor in der Bevölkerung ist aber, womit haben wir nun auch noch diese Katastrophe verdient?
Die Spitäler sind angesichts der großen Zahl von Verletzten komplett überfordert. Wie gestaltet sich denn zurzeit die medizinische Versorgung?
Ja, die Menschen berichten tatsächlich von Spitälern, die sie nicht aufnehmen, weil sie überlastet sind. Ich sah gestern viele mit behelfsmäßigen Verbänden, Frottetüchern um den blutenden Kopf gewickelt, Taschentücher, um Schnittwunden zu verbinden, viele, die humpelten in den Straßen. Und es dauerte auch etwas, bis Ambulanzen tatsächlich fuhren. Zudem, weil die meisten wissen, dass der Staat nicht funktioniert, kamen von anderen Landesteilen Leute in die Stadt gefahren, um Freunden, Verwandten zu helfen. Es herrschte ein Verkehrschaos, Ambulanzen kamen nicht durch, Verkehrspolizisten wurden ignoriert. Aber das Rote Kreuz steht im Einsatz. Man muss aber sagen, auf einen Schlag 4.000 oder mehr Verletzte zu haben, das würde auch unsere Spitäler fordern. Und ich sah gestern besonders viele schwer traumatisierte Menschen. Viele haben ja schon vorher Anschläge und Krieg erlebt.
Der schweren Explosion ging ein Feuer im Hafengelände voraus, wo auch Tonnen von Düngemitteln gelagert worden waren. Diese Düngemittel seien explodiert, heißt es zurzeit. Das alles spricht für einen Unfall und nicht für einen Anschlag. Aber kann man ein Attentat ausschließen?
Ich denke, in Beirut kann man ein Attentat nie ausschließen. Dafür hat die Stadt zu viel Gewalt gesehen. Und natürlich kursieren die wildesten Gerüchte. Leute berichten, sie hätten Flugzeuge gehört und die Bombenabwürfe. Und das sei der Anfang vom nächsten Israel-Libanon-Krieg, denken sie. Andere sagen, die Hisbollah habe einen Anschlag als Unfall getarnt. Aber nichts davon ist erhärtet. Das zeigt nur, wie angespannt die Lage in Libanon ist. Und wie immer nützen natürlich viele das Chaos, um Fake News zu verbreiten.
Gäbe es denn überhaupt jemanden, der von einem Anschlag profitieren könnte?
Ja, Libanon befindet sich am wirtschaftlichen Abgrund und alle Politiker stehen unter Druck, weil ihnen ein großer Teil der Bevölkerung Plünderung der Staatskassen vorwirft und Korruption. Und im Chaos profitieren immer einige von noch mehr Chaos oder gar von einem Krieg. Trotzdem, Beirut ist das wirtschaftliche Herz des Libanon. Das zu zerstören im Wissen, dass kein Geld da ist, um es wieder aufzubauen, wäre ein radikaler, zynischer Plan. Für die Menschen hier ist aber alles vorstellbar, nach allem, was sie erlebt haben.
Wenn es kein Anschlag war, was bedeutet diese Katastrophe politisch?
Wenn es Schlamperei war und so viel hochexplosives Material wirklich jahrelang ohne Aufsicht vor der Hauptstadt gelagert wurde, dann wird die Wut überkochen, da bin ich mir sicher. Denn das wäre das ultimative Symbol dafür, dass die politische Elite sich wirklich um alles futtiert.
Wenn das die schlechte Situation noch verschlimmert, was bräuchte denn das Land, um wieder auf die Beine zu kommen?
Ja, die Schäden dürften Milliarden von Dollar betragen. Und Libanon hätte auch ohne diese Katastrophe Milliarden gebraucht, um aus seiner Not zu kommen. Alleine wird das Libanon niemals schaffen.
Soweit Susanne Brunner. Bereits vor der gewaltigen Zerstörung durch die Explosion war das Hilfswerk Caritas in Beirut. Ich konnte mit Frederik Wiesenbach von der Caritas Schweiz sprechen und fragte ihn, wo in Beirut er zurzeit gerade sei und wie es bei ihm aussehe.
Ich bin gerade in Jaitawi. Das ist ein Viertel in Beirut und hier sind Gebäude stark beschädigt, Fenster aus den Rahmen gerissen und die Straßen voll mit Leuten, die am Aufräumen sind.
Welche Hilfe können Sie von der Caritas, können Hilfsorganisationen leisten in Beirut?
Die Caritas Schweiz und unsere Partnerorganisation sind gerade bei der Bedarfserhebung. Wir gehen davon aus, dass die Bedarfe im Bereich medizinischer Nothilfe sein werden, aber auch bei der Wiederherstellung von Wohnungen und Häusern.
Sie sind ja schon länger in Beirut engagiert. Welche Projekte haben Sie denn zurzeit verfolgt?
Als Caritas Schweiz unterstützen wir im Bildungsbereich Projekte, aber wir haben auch ein Projekt, in dem vulnerable Familien mit Nothilfe versorgt werden in Form von Bargeld. Und wir gehen davon aus, dass das auch die Hilfe sein wird, die Familien vor Ort am dringendsten benötigen.
Also Ihre längeren Projekte, die kombinieren Sie jetzt mit dieser Soforthilfe?
Wir sind auf jeden Fall erstmal auf Spendengelder angewiesen, um angemessen auf die Situation reagieren zu können. Und dementsprechend nach der Bedarfserhebung werden wir entsprechende Projekte umsetzen können, um die Bevölkerung zu unterstützen.
Diese Projekte, die Sie bereits betreuen, wurden die beschädigt durch diese große Explosion?
Unser Büro wurde nun leicht beschädigt. Wir haben heute die erste Bestandsaufnahme gemacht, aber wir gehen davon aus, dass die Projekte ab nächster Woche wieder laufen können. Wir müssen jetzt auch mit den Partnern schauen, wie die Lage mit deren Büros sind.
Können Sie denn unter diesen Umständen überhaupt weiterarbeiten?
Selbstverständlich. Auch unter den Umständen wird Caritas Schweiz und auch unsere nationalen Partner auf diese Katastrophe reagieren können.
Frederik Wiesenbach von der Caritas Schweiz aus Beirut war das. Und jetzt zu den Nachrichten und Tobias Meyer. Die Grünen Schweiz wollen beim Klimaschutz vorwärts machen. Wie das gehen soll, dazu haben sie heute ihren Klimaplan vorgestellt.
Bis in 20 Jahren soll die Schweiz, geht es nach den Grünen, nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv werden. Das heißt, die Schweiz soll mehr Treibhausgase aus der Atmosphäre entnehmen, als sie selber ausstößt. Dabei zählen die Grünen vor allem auf neue Technologien. Ab 2035 soll zudem der gesamte Strombedarf mit erneuerbaren Energien gedeckt werden. Mit ihrem Klimaplan wollen die Grünen, dass Energieverbrauch und CO2-Ausstoß schneller gesenkt werden, als dies Bundesrat und Parlament vorsehen. Der Schweizerische Gewerbeverband warnt vor einer Annahme der Begrenzungsinitiative. Gerade die kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz seien auf Fachkräfte aus der EU und den EFTA-Staaten angewiesen, begründet die Spitze des Gewerbeverbandes. Die Initiative der SVP kommt am 27. September zur Abstimmung. Sie verlangt, dass der Bundesrat die Personenfreizügigkeit mit der EU innerhalb eines Jahres neu verhandelt. Scheitert dies, müsste die Schweiz das Abkommen kündigen. Pierre Modet, Mitglied der Genfer Kantonsregierung, akzeptiert den Ausschluss aus der kantonalen FDP. Er verzichte auf einen Rekurs gegen den Entscheid des Kantonalvorstandes, sagte Modet gegenüber einer Westschweizer Gratiswochenzeitung. Aber er wolle als parteiloser Mitglied der Genfer Kantonsregierung bleiben. Modet steht in der Kritik, weil er als Regierungsmitglied diverse Geschenke angenommen haben soll, darunter auch eine Reise nach Abu Dhabi. Die Staatsanwaltschaft ermittelt im Fall. Kinder und Jugendliche aus vielen Deutschschweizer Kantonen gehen ab nächster Woche wieder in die Schule. Wegen der Coronavirus-Pandemie mit mehr oder weniger Einschränkungen, je nach Kanton. Der Kanton Basel-Stadt hat heute mitgeteilt, man wolle die Klassen nicht halbieren und halte auf allen Schulstufen am Ganzklassenunterricht fest. Je nach Situation würden aber Abgrenzungen mit Plexiglas oder Masken eingesetzt. In diesen Tagen informieren Bildungsdirektionen aus verschiedenen Kantonen über den bevorstehenden Schulstart. Gestern Landtal im Kanton Bern, heute Landis+ Gyr mit Hauptsitz in Zug. Ein weiteres Unternehmen kündigt einen Stellenabbau an. Beim Stromzählerhersteller Landis+ Gyr sollen weltweit rund 12% der knapp 6'000 Stellen wegfallen. Wie viele Arbeitsplätze in der Schweiz betroffen sind, könne man aktuell noch nicht sagen. Die Maßnahmen zur Kostensenkung würden im Laufe des Geschäftsjahres 2020 umgesetzt, so Landis+ Gyr. In Südfrankreich hat die Feuerwehr wegen eines Waldbrandes in der Nacht mindestens 2700 Personen in Sicherheit gebracht, darunter viele Touristen. Mehrere Campingplätze wurden evakuiert. Laut der Feuerwehr kämpften rund 1800 Einsatzkräfte gegen den Waldbrand westlich der Hafenstadt Marseille. Brände beschäftigen auch die Feuerwehren in Italien, in den Abruzzen auf Sizilien und Sardinien. Bei einzelnen Bränden spekulieren Medien auch über Brandstiftung. Das Wetter. Heute und morgen scheint neben wenigen Quellwolken oft die Sonne. Die Temperaturen steigen heute auf 24, morgen auf 27 Grad. Im Süden wird es 27 bis 30 Grad warm.
Die Schweizer Wirtschaft erholt sich vom Corona-Schock, wenn auch nur langsam. Zu diesem Schluss kommt die neueste Umfrage bei Unternehmen, durchgeführt im Juli von der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Die Situation ist aber von Branche zu Branche sehr unterschiedlich. Relativ gut läuft das Geschäft im Finanzsektor, in der Baubranche und im Detailhandel. Ziemlich schlecht präsentiert sich die Situation nach wie vor im Gasgewerbe, aber auch in der Industrie. Das zeigt nicht zuletzt der heute Morgen und wie vorhin gehört der angekündigte Stellenabbau beim Elektronikkonzern Landis+ Gyr. Doch wie geht es weiter, wenn eine zweite Corona-Welle kommen sollte? Wirtschaftsredaktor Lorenzo Bonatti.
Von einer zweiten Welle spricht die KOF, wenn die sogenannte Reproduktionszahl auf 2 steigt, wenn also eine infizierte Person 2 weitere Personen ansteckt. Das ist ein durchaus denkbares Szenario, betrachtet man die Entwicklung der Ansteckungen über die letzten paar Wochen. Für dieses Szenario rechnet die KOF mit lokalen Lockdowns, mit krankheits- und quarantänebedingten Arbeitsausfällen, erneuten Schulschließungen und mit Einschränkungen für Grenzgänger. All das würde sich auch auf die Wertschöpfung auswirken. Für das Bruttoinlandprodukt könnte das einen Rückgang von rund 6% bedeuten. Im aktuellen Szenario, also ohne eine zweite Welle, geht die KOF für das Jahr 2020 von einem BIP-Rückgang von knapp 5% aus. Das erstaunt auf den ersten Blick. Die beiden Zahlen liegen nahe beieinander. Dass die KOF die Auswirkungen einer zweiten Welle nicht als dramatischer einschätzt, hat primär 2 Gründe. Erstens, die erste Welle im März und April war zwar einschneidend, aber nicht ganz so einschneidend, wie die Konjunkturforscher zunächst befürchtet hatten. Die Schweizer Wirtschaft hat sich also besser geschlagen als erwartet, was auch in die Berechnungen für eine mögliche zweite Welle eingeflossen ist. Zweitens, auch im Szenario ohne zweite Welle geht die KOF von einem Anstieg der Neuinfektionen aus. Auch das erklärt, weshalb zwischen der BIP-Prognose ohne zweite Welle und jener mit zweiter Welle nur gut ein Prozentpunkt liegt. Auch auf die Arbeitslosigkeit würde sich eine zweite Welle zwar auswirken, aber nicht allzu stark sichtbar werden in den Durchschnittszahlen. Die KOF rechnet dann mit einer Quote von 3,7%. Im Szenario ohne zweite Welle sind es 3,4%. Doch Durchschnittszahlen sind das eine, die Realität in einzelnen Branchen oft eine andere. Die KOF hält fest, dass bei einer zweiten Welle wohl strengere Hygienevorschriften und Abstandsregeln vor allem im Gastgewerbe und in der Transportbranche auf die Umsätze drücken würden. Zudem müssten die Maßnahmen wegen der höheren Ansteckungsgefahr im Winterhalbjahr wohl länger aufrechterhalten werden als in diesem Frühjahr.
Lorenzo Bonatti, und so geht es weiter bei uns. Dein Feind USA, mein Feind USA, und deshalb schließen wir uns zusammen, sagen sich China und Iran. Wann geht den Volksläufen finanziell der Schnauf aus? Eine zweite Verschiebung wegen Corona liegen für den Engadiner und den Grand Prix von Bern kaum drin. Die USA prägten den Begriff der Achse des Bösen. Damit gemeint waren Iran, Irak und Nordkorea. Nun verfolgen die Vereinigten Staaten, ja der Westen generell, die Annäherung zwischen China und dem Iran mit größtem Misstrauen. Bisweilen ist bereits von einer neuen Achse des Bösen die Rede. Tatsächlich könnte zwischen Peking und Teheran sehr bald ein weitreichender strategischer Partnerschaftsvertrag abgeschlossen werden. Die USA haben diesen Schulterschluss, der sie nun gewaltig ärgert, zu einem guten Teil selber verursacht. Fredrik Steiger.
Öffentlich ist der Vertragsentwurf noch gar nicht bekannt. 18 Seiten soll er umfassen, und die haben es in sich. Sie würden eine geopolitisch bedeutsame strategische Partnerschaft etablieren, jene zwischen China und Iran. Noch muss das iranische Parlament zustimmen, doch wird es sich kaum dem Willen des starken Mannes in Teheran, dem geistlichen Führer Ali Khamenei, widersetzen. Die Partnerschaft sieht vor, dass China in den kommenden 25 Jahren 400 Milliarden Dollar investiert im von den US-Sanktionen gebeutelten Iran. In Flughäfen und Häfen, in Schienen und Straßen, in die Telekommunikation, in Banken und in Öl- und Gasfelder. Als Gegenleistung liefert der Iran verbilligtes Öl und Gas in riesigem Umfang an China. Damit bekäme der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif recht.
We believe that Iran will continue to sell its oil. We will continue to find buyers for our oil.
Sein Land werde immer einen Weg finden, Öl zu verkaufen. Für China geht es primär darum, seinen riesigen Rohstoffhunger zu stillen, aber auch um Grundsätzliches, nämlich darum, dagegen zu halten gegen die bisherige Weltdominanz der Vereinigten Staaten, sagt Außenminister Wang Yi. Um den Unilateralismus der USA zu bekämpfen, müsse man anderen die Hände reichen. Er meint damit nicht nur, aber nicht zuletzt, den Feinden Washingtons. Der geplante chinesisch-iranische Schulterschluss ist keineswegs selbstverständlich. Die iranische Wirtschaft war seit jeher Richtung Westen orientiert, ebenso die Bevölkerung, kulturell und emotionell, trotz der jahrzehntelangen politischen Feindseligkeit zu den USA. Für den Iran ist die Hinwendung zu China ein Stück weit eine Verzweiflungstat. Das Land hat gar keine andere Wahl. Die USA wollen mit ihm nicht Handel treiben, die Europäer können es wegen der US-Sekundärsanktionen nicht. Für China hingegen geht es zudem um einen weiteren großen Schritt zur Weltmacht. Bisher war es im Nahen Osten bloß Zuschauer, jetzt wird es zu einem zentralen Akteur. Denn via Iran erhält es auch Einfluss im Irak, in Syrien, im Libanon, also bis ans Mittelmeer. Kein Wunder, dass die neue strategische Partnerschaft in Washington gewaltig für Ärger sorgt. Außenminister Mike Pompeo meint sarkastisch:
It shouldn't surprise you that regimes that don't respect freedom at home and foment.
Es wundert einen nicht, dass zwei Regime, welche die bürgerlichen Freiheiten missachteten, einander die Hände reichten. Im selben Atemzug drohte er chinesischen Firmen, die mit Iran Handel treiben, mit US-Sanktionen. Präsident Donald Trump meint: Vielleicht müssen die USA bald die Wirtschaftsbeziehungen zu Iran und zu China stoppen.
Well, we'll see, and we may have to stop doing business with both of them. Let China get rich with Iran.
Sollen die beiden Staaten doch miteinander reich werden, spottet er. Was Pompeo und Trump ausblenden, ist, dass sie diese Annäherung maßgeblich gefördert haben. Und zwar indem sie dem Atomabkommen mit dem Iran den Rücken kehrten und seither mit ihrer Politik des maximalen Drucks das Land zu isolieren versuchen. Denn eine Liebesheirat ist es nicht, was sich zwischen Teheran und Peking anbahnt. In beiden Ländern gibt es Skeptiker. Im Iran spricht der frühere Präsident Mahmoud Ahmadinejad, der bei den Wahlen 2021 Nachfolger seines Nachfolgers werden will, von einem Ausverkauf der Heimat. In China fürchten Außenpolitikexperten, wenngleich hinter vorgehaltener Hand, China werde nun zunehmend in die nahöstlichen Wirren und Konflikte hineingezogen. Etwas, das man bisher tunlichst den Amerikanern überließ.
Rendezvous 12.50 Uhr. Letzte Woche haben sich im Kantonsspital Schaffhausen gleich drei Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt. Dieser Vorfall wirft die Frage auf, wie hoch das Ansteckungsrisiko für das Spitalpersonal ist. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler hat recherchiert und herausgefunden, dass die Wissenschaft noch recht wenig darüber weiß.
Als in Italien im März die Covid-Fallzahlen in die Höhe schossen, kamen von dort Berichte, die Ärztinnen und Pfleger beunruhigten. Satte 10% aller Corona-Fälle betrafen das Gesundheitspersonal. Und schnell gab es den Verdacht, bestimmte Behandlungen könnten zu besonders vielen Ansteckungen führen. Solche nämlich, bei denen feine Tröpfchen entstehen. Zum Beispiel, wenn Patienten für die künstliche Beatmung ein Schlauch in den Rachen eingeführt wird. Der britische Anästhesist Karim El-Bogdadli hat dies in einer Studie untersucht, bei der 1700 Angestellte aus 500 Spitälern teilnahmen.
What we found was that after being involved in one of these procedures, your risk of getting COVID was approximately 1 in 10.
Jede oder jeder Zehnte, der an solchen Intubationen beteiligt war, meldete danach eine Infektion mit COVID. Das klingt nach hohem Risiko, aber ein genauerer Blick relativiert das.
It's almost impossible to demonstrate causality. What we've reported.
Es sei fast unmöglich, einen kausalen Zusammenhang zwischen der Intubation und einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 zu beweisen, sagt Karim El-Bogdadli. So könnten sich alle positiven Fälle auch sonst im Spital angesteckt haben oder auf dem Arbeitsweg oder zu Hause. Und positiv ist in der Studie nicht einmal, dass ein positiver Virentest vorlag, sondern nur, dass die Person Covid-Symptome hatte und deswegen nicht zur Arbeit ging. Und trotzdem, sagt Karim El-Bogdadli, sei dies wohl die beste Studie, die es zum Thema gebe.
But I still believe that this is probably the best evidence that we have to date.
Das Beispiel zeige, wie schwierig das Ansteckungsrisiko im Spital zu bestimmen sei, sagt Antje Heise, Leiterin der Intensivstation des Spitals Thun und Vizepräsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin.
Wir haben mit einer neuen Erkrankung zu tun. Wir fischen oft noch im Trüben. Man sieht ja auch, wie zum Teil Empfehlungen wieder gewechselt haben. Das ist sicherlich Folge auch des Lerneffektes, den wir haben.
Es gibt Studien, die nahelegen, dass das Risiko eher klein ist. Eine in der Uniklinik Essen zum Beispiel kam auf eine Infektionsrate von 1,6%. Andere zeigten, dass in manchen Spitälern eine ähnliche Infektionsrate herrschte wie außerhalb. Ein Hinweis darauf, dass sich das Personal hauptsächlich außerhalb des Spitals ansteckte. Dies könnte auch die hohen Ansteckungszahlen in Italien erklären, zusammen damit, dass sich vermutlich mehr Personal ansteckt, wenn ein Spital überlastet ist. In der Schweiz wurden dem Bundesamt für Gesundheit etwa 320 positive Fälle beim Gesundheitspersonal gemeldet, aber es ist unbekannt, wie viele davon im Spital arbeiten und wo sich die Betroffenen angesteckt haben. Klar sei, sagt Intensivmedizinerin Antje Heise, das Personal müsse sich gut schützen.
Hände waschen, Händedesinfektion, und zwar häufig, die chirurgische Maske. Und wenn man an einem nachweislich Covid-19 erkrankten Patienten arbeitet, die großen Schutzmasken, also die FFP2-Masken, Schutzmäntel, allenfalls Hauben und Schutzbrille noch zusätzlich.
Genauso wichtig sei es, dass sich das Personal auch in der Pause und außerhalb des Spitals an die Abstands- und die anderen Hygieneregeln halte. Studienautor Karim El-Bogdadli hält noch etwas weiteres für notwendig.
The second thing that I think is very important is to have regular testing of staff.
Das Spitalpersonal müsse regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden. So lasse sich verhindern, dass infizierte Angestellte das Virus weitergeben. Intensivmedizinerin Antje Heise widerspricht, denn ein solches Screening in festen Abständen verpasse ja auch immer Fälle.
Wir machen keine Standardtests, außer jemand hat Symptome. Ich glaube, wichtiger sind wirklich die Hygienemaßnahmen, aufmerksam sein, Symptome rasch erkennen und dann Maßnahmen ergreifen.
Angestecktes Personal ohne Symptome könne das Virus zwar theoretisch weitergeben, die Maske minimiere aber das Risiko. Das zuständige Schweizer Zentrum für Infektionsprävention erlaubt es bei Personalengpässen sogar, dass Covid-positives Personal ohne Symptome arbeiten darf. Das Vertrauen in die Schutzmaßnahmen ist offenbar sehr groß. Und die Spitäler müssen funktionsfähig bleiben. Wie in vielem bei dieser Pandemie muss man auch hier Kosten und Nutzen abwägen.
Er hätte alle bisherigen Rekorde brechen sollen, der Engadin-Skimarathon Anfang März. Er war so früh ausgebucht wie noch nie. Dann wurde er wegen Covid-19 kurzfristig abgesagt, rund 1,5 Wochen vor dem Start. Der Großteil der Ausgaben war da schon gemacht. Auch andere große Volksläufe traf es ähnlich, etwa den Grand Prix von Bern. Nun zeigt sich, trotz anfänglicher Bedenken kommen die Sportanlässe mit einem blauen Auge davon. Noch. Wirtschaftsredaktorin Denise Joda.
Nur ein kleiner Verlust. Damit rechnet Menduri Kasper, Geschäftsführer des Engadin-Skimarathons, des größten Schweizer Langlaufanlasses, mit rund 14.000 Teilnehmenden.
Wir rechnen, dass wir mit einem hellblauen Auge davonkommen, so mit einem Verlust wahrscheinlich so in einem tieferen bis mittleren fünfstelligen Betrag.
30.000, 40.000 Franken, das könne der Engadin-Skimarathon verkraften. Nicht zuletzt dank vorhandener Reserven, Sponsoren, die einen Teil des Sponsoringbetrags trotzdem bezahlt haben und Teilnehmenden, die einen Teil des Startgeldes nicht zurückverlangt haben. Ähnlich tönt es beim Grand Prix von Bern, der grössten Laufveranstaltung der Deutschschweiz mit rund 29.000 Teilnehmenden. Sie kommt trotz hoher Kosten wohl sogar um einen Verlust herum. Matthias Ebischer, Präsident des Grand Prix und SP-Nationalrat.
Wir hatten immer den Ehrgeiz, keine Bundesgelder zu beanspruchen. Das haben wir nun geschafft, dank den Läuferinnen und Läufern, aber auch unseren kulanten Sponsoren und natürlich auch dank unseren Rückstellungen, die wir haben. Und diese Gesamtsicht führt zu einer schwarzen Null Ende Jahr.
So glimpflich die Volksläufe auch wegkommen, bei einer weiteren Absage wegen Covid-19 würden die Reserven nicht mehr reichen. Beim Grand Prix von Bern entsprechen diese nämlich gerade mal rund 10% des Anlassbudgets von 2,5 Millionen Franken oder rund 250.000 Franken. Matthias Ebischer.
Wir haben überlegt, ob wir den Grand Prix im Herbst durchführen sollten. Wenn er dann aber wieder abgesagt worden wäre, dann wären wir bankrott gewesen. Und deshalb haben wir das nicht gemacht. Wir haben auch ein Problem im nächsten Jahr, wenn er abgesagt würde. Dann müssten wir ja wieder Werbung machen und wohl eine zweite Absage würde für uns sehr schwierig.
Ein weiteres Mal wären nämlich die Sponsoren und Teilnehmenden wohl nicht mehr so kulant, glaubt Ebischer. Etwas optimistischer ist Menduri Kasper vom Engadin-Skimarathon.
Natürlich wären wir jetzt bei einer Totalabsage auch von der Unterstützung des Bundes in diesem Sportstabilisierungspaket angewiesen.
Die Reserven von rund 600.000 Franken würden nämlich bei weitem nicht reichen, um die Kosten einer erneuten Absage zu decken. Das Jahresbudget des Engadin-Skimarathons liegt bei rund 3 Millionen Franken. Aber Existenzängste hat Kasper noch keine. Im Moment liegen die Anmeldungen für den Skimarathon nächsten Winter 50% tiefer als letztes Jahr. Die Langläuferinnen und Langläufer warten also noch ab. Die Organisatoren aber müssen die Planungen vorantreiben, auch wenn unklar ist, ob der nächste Anlass überhaupt stattfinden wird.
1:1 und gleich im 1. und 4. Putin und Orban, dieses Herrscherpaar wird von vielen oft im gleichen Atemzug genannt. Doch vergleichbar sind Wladimir Putin in Russland und Viktor Orban in Ungarn eigentlich nicht. Weswegen? Das erzählen David Mau und Roman Fillinger in unserer Sommerserie nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Tobias Mayer.
In Beirut haben die Explosion rund 250.000 Menschen ihre Unterkunft verloren oder haben sie verlassen müssen. Das schätzen die Behörden in Beirut. Der Schaden belaufe sich auf bis zu 5 Milliarden Dollar. Das Schweizer Außendepartement prüft derzeit, wie man Libanon helfen könnte. Die Grünen wollen, dass die Schweiz bis in 20 Jahren nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv wird. Das heißt, dass sie mehr Treibhausgase aus der Atmosphäre entnimmt, als sie ausstößt. Dem Bundesamt für Gesundheit sind bis heute früh 181 neue bestätigte Corona-Infektionen gemeldet worden, innerhalb eines Tages. Gestern waren es 130 neue Ansteckungen, am Montag 66. Einen weiteren Todesfall gab es nicht.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.